Ja, woran erkennt man einen Christen? Natürlich nicht an der Fehlerlosigkeit. Wir dürfen alle auch mal einen anderen Ton, Rhythmus oder so wählen. Das ist die Frage, die uns heute beschäftigt. Woran erkennt man ein Gotteskind? Und in der Vorbereitung fragte ich unseren 6-jährigen Moses. Moses, sag mal, woran erkennt man einen Christen? Er sagte, klar, ist doch logisch, an der Liebe. Und damit wäre ich jetzt auch durch. Denn das stimmt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das liegt auf der Hand, ist klar. Nur ist es ein bisschen abstrakt und ich freue mich über den Apostel Johannes, der im Johannesbrief, also im 1. Kapitel 3, 1 bis 10, es konkretisiert, woran man einen Christen erkennt. Und da lade ich uns ein, dass wir die Bibel aufschlagen und diesen Abschnitt uns genauer ansehen, denn der hat es in sich. Der ist nicht ohne. 5 Erkennungsmerkmale habe ich da entdeckt. Es gibt auch bei der Wahl einer guten Wassermelone 5 Erkennungsmerkmale. Also kann sich jeder jetzt notieren oder die Predigt nachhören. Also an der gut geformten Größe ohne Dellen. Ein richtiges Gewicht muss schwer sein, dann ist die reif und saftig. Einen gelben Fleck muss sie haben, die Wassermelone. Und wenn man klopft, heller und voller Klang muss es haben. Und am Ende ein etwas dunklerer und brauner Stiel. Dann hat man eine gute Wassermelone dann gefunden und kann die mitnehmen. Wenn aber diese Wassermelone diese Merkmale nicht aufweist, würde niemand von uns auf die Idee kommen zu sagen, hey, liebe Wassermelone, ich lasse dich jetzt hier liegen. Sieh mal zu, dass du nächste Woche diese Merkmale aufweist. Verändere dich, damit du dann wieder mehr brauchbar bist. Genauso will ich auch heute diese Erkennungsmerkmale verstehen oder verstanden wissen, dass es hier nicht darum geht, dass wir uns nach dieser Predigt sagen, okay, an diesen Punkten muss ich noch arbeiten. Entweder wir weisen diese Erkennungsmerkmale vor oder nicht. Und dann kann jeder für sich diese Frage beantworten, trifft das auf mich zu? Nach diesen 5 Kriterien, nach diesen 5 Erkennungsmerkmalen kann ich sagen, ich bin Kind Gottes oder eben nicht. Und dann ist schön, dass Jesus noch nicht gekommen ist, dass heute noch Gnadenzeit ist und jeder die Möglichkeit hat, Kind Gottes zu werden. Aber es wird nicht so funktionieren, dass wir dann sagen, okay, hier, da werde ich mich noch ändern müssen, um ein besserer Christ zu sein. Das will ich vorab hin klarstellen, das würde die Wassermelone nämlich auch nicht machen. Der Brief ist von diesem lieben Opa Johannes. Also er war erst Teenager, als Jünger Jesu, hat Jesus begleitet, hat ihn 3 Jahre erlebt. Und jetzt 50, 60 Jahre später, nach der Himmelfahrt Christi, ist er ein älterer Mann. Und anders als Paulus, der eher so zu Studenten redet, zu Schülern redet, als Lehrer redet Johannes wie ein lieber Papa, wie ein Opa zu seinen Enkeln, zu Kleinkindern. Ja, und so kann man sagen, ist das mehr ein Familienbrief. Trotzdem finden wir schroffe Sätze bei großer Herzlichkeit. Das ist so typisch für die Briefe des Johannes. Und da habe ich mich erwischt am Dienstag, als dieses junge Paar zu uns kam und ich uns sozusagen unser erstes Ehevorbereitungsgespräch in der Gemeindegründung Euskirchen führte, dass ich dann diese Zeit, diese 5 Minuten oder 10 Minuten, die ich da hatte, wo sie ein bisschen konzentriert waren, ja, junge Paare sind dann manchmal in einer anderen Welt, und da hatte ich den Eindruck, hier kannst du mal was sagen. Und Moni sagte mir später, das war ein bisschen schroff, also das war ein bisschen hart von dir. Gut, ich habe das aus Liebe getan und so glaube ich, dass Johannes aus Liebe uns hier auch mal ein bisschen sagt, wo es lang geht. Tag später kam Rebecca und sagte, kann ich die Bücher ausleihen, von denen du gestern gesprochen hast, hat die dann eins davon am Samstag schon wieder zurückgebracht, weil sie es komplett durchgelesen hat, das Buch Ehe von Timothy Keller. Als Randnotiz mal. Wir finden in unserem Text diesen Vers 9, der uns fertig macht. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, steht da. Und dann sagt Johannes aber vorher in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Ist da ein Widerspruch? Oh. Ich wünschte, wir hätten heute mehrere Stunden Zeit für diesen Abschnitt, aber wir kriegen das auch in dieser Zeit hin, die uns gegeben ist. Wir lesen den Abschnitt gemeinsam Und dann achtet schon mal auf die Erkennungsmerkmale eines Christen. 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 10. Im letzten Vers von Kapitel 12 schneidet er das Thema Neugeburt, Wiedergeburt an, die letzten Worte, und dann beschreibt er das neugeborene Kind Gottes. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Auch da kriegen wir wieder schwitzige Hände. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Wie bitte? Steht hier nicht drin, habe ich eingefügt. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und der letzte Vers unseres Abschnitts, die Zusammenfassung, hieran sind offenbar die Kinder Gottes, also die Erkennungsmerkmale hat er eben aufgeführt, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels, Doppelpunkt. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Sofort stellt Johannes klar, dass es ein Geschenk ist. Er greift Johannes 3,16 auf, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er hat uns die Liebe gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und denkt immer auch an die Aussagen, die er im Johannesevangelium schon weitergegeben hat, zum Beispiel Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist ein bisschen verkürzt hier in seinen Briefen immer wieder auch angeführt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Also wir kriegen da nicht nur ein Etikett, ja, wo drauf steht Christ, Kind Gottes, auch nicht nur eine Taufkarte, die irgendwo liegt, sondern, und das ist so schön, wie er das ohne Zweifel sagt, und wir sind es. Und das ist das Ziel meiner Predigt, dass am Ende jeder für sich sagen kann, ich bin es. Ich bin ein Kind Gottes. Oder jeder sicher sein kann, indem, dass er es nicht ist. Und daher brauchen wir diese Erkennungsmerkmale und fangen mit dem ersten an. Die Welt erkennt ihn nicht, sagt Johannes. Also Erkennungsmerkmal eines Christen Nummer 1, die Welt erkennt ihn nicht. Er sagt selber, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Auch da hat er im Evangelium im ersten Kapitel schon was drüber gesagt. Er war in der Welt in Vers 10, Johannes 1, Vers 10, und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf oder an. Und wenn wir jetzt hier lesen, dass die Welt ihn nicht erkennt und das ein Erkennungsmerkmal für uns ist, dass die Welt uns nicht erkennt, müssen wir verstehen, was das Wort erkennen bedeutet. Das heißt nicht rational erfassen oder verstehen, sondern es ist noch viel mehr. Es bedeutet eins werden. Ja? 1. Mose 4, Vers 1. Und der Mensch Adam erkannte seine Frau, das Wort erkannte steht hier, und sie wurde schwanger. Also sie wurden eins. Wenn wir zum Beispiel eine politische Partei durchschauen, diese verstehen, heißt es noch lange nicht, dass wir Teil dieser Partei werden. Wir werden nicht eins mit ihr. Oder es gibt viele Religionen, es heißt noch lange nicht, wenn wir eine Religion verstanden, durchschaut haben, dass wir eins werden damit. Wer Jesus verstanden hat, der wird eins mit ihm. Wer Jesus meint, verstanden zu haben und sagt, aber ich brauche die christliche Religion nicht, der hat die nicht verstanden. Er hat sie nicht erkannt. Und deswegen kann die Welt uns nicht so wirklich verstehen, weil sie Gott nicht erkannt hat. Ich will zwei Extreme beschreiben, damit wir verstehen, was Johannes hier sagen will. Es gibt in der Christenheit zwei Extreme. Da gibt es die linke Sicht, die da sagt, um Menschen zu erreichen, Nicht-Christen, Weltmenschen zu erreichen, um die Welt zu erreichen, müssen wir Beziehungen aufbauen mit den Menschen. Wir müssen mit ihnen Zeit verbringen. Und da ist die Tendenz dahin, dass man eins wird mit den Menschen. Und dann gibt es das andere Extrem, wo dann Christen sagen, nein, wir müssen uns aussondern, absondern von dieser Welt, wie mein Onkel vor 15, 20 Jahren nach Kanada gezogen ist, weil er dachte, okay, in Deutschland ist die Moral so tief, ich muss auswandern mit meiner Familie und in einem Ort leben, wo nur Christen sind, ich ziehe mich zurück, ich sondere mich ab. Das sind zwei Extreme. Was ist der gesunde Mittelweg? Die Lösung ist die, glaube ich, ganz fest. Die Liebe führt mich, dich in die Welt zu den Nichtchristen, so wie Jesus in die Welt kam, weil die Liebe ihn gedrängt hat, hier in diese Welt zu kommen. Aber die Nichtchristen, die Welt, nimmt dich nicht auf, so wie sie Jesus nicht aufgenommen haben. Und dann steht da aber, so viele ihn aber aufnahmen. Wir sind jetzt seit einem Jahr in Euskirchen und wir nehmen Kontakt auf mit vielen ungläubigen Menschen und es ist einfach wunderbar. Ich freue mich, dass ich da sehr nah dran sein kann an den Herzen derer, die verloren sind. Und doch muss ich feststellen, nach manchem netten Abend auf der Terrasse mit diesen Nachbarn, mit jenen, mit dieser Menschengruppe, mit denen, dass ich mich da nicht verstanden fühle. Ich fühle mich weltfremd. Es gibt immer diesen Moment, wo wir dann, wenn wir unter Männern sind, in ganz perverse, schmutzige Witze kommen, wo ich dann aus Höflichkeit manchmal noch die Mundwinkel hebe, um irgendwie zu schmunzeln, aber in mir dreht sich alles um. Es ist nicht das, wo ich in Heiterkeit bin und sage, wow, was für ein lustiger Abend. Irgendwann distanziere ich mich und fange an, im Innern zu beten und sage, Herr, rette diese Männer. Dann gibt es ein anderes Treffen, wo gerotzt wird, ich entschuldige diese Ausdrücke, mit einem Hass gegenüber Menschen, die geflüchtet sind, geredet wird. Und ich merke, dass da ein Ort ist, der mich nicht anzieht. Und ich distanziere mich im Innern und sage nein. Dann gibt es einen dritten Gesprächskreis über die Politik, über unsere Regierung. Und da wird geflucht. Und ich sage, nee, ist nicht der Ort, wo ich konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen kann. Dann gibt es die Südtribüne von Borussia Dortmund. Als Bayern-Fan habe ich nun mal diese Karte gekauft und ich stehe da mit 25.000 anderen, die dann jubeln und dann die Spieler der gegnerischen Mannschaft vom FC Bayern aus- oder verfluchen mit Worten, die mit H beginnen und mit Sohn enden. So hieß jeder Bayern-Spieler mit Nachnamen am Anfang. So haben die gerufen. Und ich stand da und ich dachte, das ist nicht mein Platz. Nicht nur, weil ich Bayern-Fan bin, sondern weil irgendwie diese Art, wie miteinander umgegangen wird, nicht meins ist. Und irgendwann mal gibt es dann den Moment, dass man dann diese Distanz hat und der Nicht-Christ, der Weltmensch fragt sich, was bist du denn für einer? Und dann wird sich entschuldigt bei mir, David, Entschuldigung für diesen Witz. Entschuldigung, David, dass ich das hier sage. Und ich sage, warum entschuldigen Sie sich die ganze Zeit? Das hat Johannes hier entdeckt als etwas, was einen Christen ausmacht. Er wird von der Welt nicht gekannt. Er wird nicht verstanden. Doch so viele ihn aufnahmen. Manche aber von denen, die wir begegnen in Euskirchen, wie unsere Nachbarin, die dann sagt irgendwann, ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr lebt aus einer anderen Kraft als wir. Und sie hat dann durch die Gnade Jesu einen Blick für die Heiligkeit, für die Schönheit Jesu geschenkt bekommen und hat sich geöffnet und wurde dann ein Kind Gottes. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, fügt Johannes noch an zu diesem Punkt. Das ist wirklich schwer für die Welt. Wir haben noch den gleichen Körper wie die Weltmenschen als Christen, aber wir haben eine andere Identität. Hätten wir diesen Körper, den wir auch haben werden im Himmel, wie Jesus ihn hatte, könnten wir ja durch die Wände gehen Und dann würden die Weltmenschen wissen, okay, das sind irgendwelche übernatürlichen, außergewöhnlichen, unnormalen Wesen. Aber so sind wir ja ihnen gleich. Wir essen und arbeiten und verbringen Zeit mit ihnen. Und doch verhalten wir uns hier und da ganz anders. Haben ganz andere Werte. Und deswegen ist es so schwer für die Welt zu erkennen, wer wir wirklich sind. Erkennungsmerkmal eines Christen Nummer 2, er reinigt sich. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist, sagt Johannes. Die Frage an uns Christen, die wir meinen, dass wir Christen sind, reinigst du dich selbst? Das sagt Johannes als alter Mann, der ja nicht erst seit kurzem gläubig geworden ist, sondern jetzt jahrzehntelang Christ ist. Und für ihn ist es selbstverständlich, dass er noch im Alter sich reinigt. Das ist ein Wesensmerkmal eines Christen, dass er sich selbst reinigt. Wenn die Seele unaufgeräumt ist, neigt der Mensch alles andere zu reinigen, aber nur nicht sich selbst. Er reinigt sein Auto, sein Garten, sein Haus, die Meere. Er reinigt seine Gesundheit, Entgiftung und er reinigt, reinigt, reinigt und versucht irgendwann mal zu dieser Erfüllung zu kommen, aber hat noch nicht die Erkenntnis, dass das Problem hier liegt. Nicht das, was von außen reinkommt, verunreinigt uns, sondern das, was von innen nach außen kommt, das macht uns unrein, sagt Jesus. Und von daher sagt Paulus, der Christ fängt bei sich selbst an. Und natürlich, wenn Jesus diese Reinigung geschenkt hat in uns selbst, wird man verantwortungsbewusst mit der Umwelt umgehen und wird nicht Plastikmüll einfach wegschmeißen. Aber verstehen wir, es beginnt woanders, bei uns selbst. Und da ist meine Frage an dich, reinigst du dich selbst? Also gibt es den Moment bei dir, dass du sagst, hey, diese unkontrollierten Zornausbrüche, ich will die nicht. Und schon wieder bin ich ausgetickt. Und schon wieder habe ich mich im Ton vergriffen. Den Ruf eines anderen in Schmutz zu ziehen, ich will es nicht. Und schon wieder habe ich da in der Gruppe schlecht über jemanden geredet, um besser dazustehen. Und ich will es nicht. Ist es das, was ich gerade beschreibe? Ist es dein Leben? Sind das deine Emotionen? In dem Moment erwischst du dich selbst und sagst, das will ich nicht. Das ist nicht mein Wesen. Ich möchte das nicht sein. Oder du hältst ständig Geld zurück. Andere geben bereitwillig, du bist etwas geizig und denkst, aber eigentlich will ich mehr geben und ich kann es nicht. Und da setzt dieser Veränderungs-, dieser Reinigungsprozess ein, wenn wir Dinge erkennen, bekennen, und dazu sage ich gleich noch mehr, und Jesus in uns diese Veränderung schafft. Aber wieder, es heißt nicht, du musst jetzt anfangen, dich selbst zu reinigen, um Christ zu sein, sondern es ist eine Bestandsaufnahme. Derjenige, der in der vergangenen Woche hier und da mal den Gedanken hatte, hier, so bin ich nicht zufrieden mit mir selbst, Herr Jesus, verändere mich. Das ist eine Beschreibung eines wiedergeborenen Kindes, Gotteskindes. Kommt das in deinem Leben vor? Möchtest du diese Reinigung? Vom tiefsten Herzen. Jeder, der die Sünde tut, Vers 4, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Macht Johannes ganz schnell klar, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Wo wir in einer Gesellschaft leben, in der jede böse Tat irgendwie gerechtfertigt wird. Naja, also der hat dann das Kind dann vor die Gleisen in Frankfurt geworfen, weil, also hatte wahrscheinlich eine schlimme Kindheit, vielleicht die Herkunft, ein Trauma, ist jetzt kein Flüchtling, aber trotzdem versucht man Erklärungen zu finden, wo Johannes hier an dieser Stelle sagt, da gibt es keine Diskussion. Sünde ist Ungerechtigkeit und irgendwann mal stehen wir vorm Richter. Und wenn der deutsche Staat oder uns da nicht zur Rechenschaft zieht, wir werden vor Gott stehen. Das war das Gespräch mit meinem Nachbarn, der zwei Häuser weiter wohnt, dort beim Angeln, als er sagte, ich war Polizist, aber ich konnte das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich kann mit dieser Liberalität hier nicht mehr leben, deswegen habe ich den Job an den Nagel gehängt, ich will das nicht mehr. Und wo ich ihm sagen konnte, hey, weißt du was, irgendwann mal steht der Täter vor Gott. Stehen wir alle vor Gott, die wir Täter sind. Und Gott macht da nicht ein Auge zu, wenn es um Sünde geht. Das ist Ungerechtigkeit. Und deswegen kann ein Christ nicht aufhören, sich selbst zu reinigen, weil er immer wieder, will ich es erklären, diese Sünde in sich wahrnimmt und sagt, das ist nicht gut, dafür ist Jesus gestorben. Ich will es nicht. Ich will es in meinem Leben nicht. Und das nicht, weil jemand anders gesagt hat, hey, du bist so geizig oder boshaft oder du bist so böse, sondern weil du selbst erkennst, ich bin geizig, ich bin boshaft, ich bin böse. Vers 5, und ihr wisst, dass er Jesus offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Hier ist die Lösung für die Reinigung. Jesus, der gekommen ist und diese Sünde weggenommen hat, und die Sünde ist nicht in ihm. Also, das brauchen wir jetzt, um die weiteren Verse zu verstehen, dieses Grundproblem, wie kann ein Kind Gottes nicht sündigen, was ja Johannes gleich dann einfach mal so raushaut. Hier müssen wir verstehen, Jesus ist gekommen und hat die Sünde weggenommen. Er hat die zu seiner Sünde gemacht. Er ist selbst zur Sünde geworden. Er ist am Kreuz gestorben. Und an dieser Stelle könnte man ja ganz schnell sagen, ach, die christliche Religion ist ja eine ganz billige Religion. Da kann doch der Täter irgendwann mal in eine christliche Gemeinde gehen, zum Pfarrer, zum Prediger kommen und sagen, hey, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Ich möchte Christ werden. Mir wird alles vergeben. Alles gut. Ist doch manchmal ein bisschen zu einfach, oder? Und trotzdem hoffe ich, dass jeder Schwerverbrecher irgendwann mal Jesus persönlich begegnet. Warum? Weil ich glaube, in dem Moment der Begegnung mit Jesus wird dir deine Schuld, wird mir meine Schuld vollkommen bewusst. Und derjenige, der die Begegnung mit Jesus nicht hat, dem wird das nicht bewusst. Du kannst ihn lebenslang ins Gefängnis sperren, er wird sich seiner Schuld nicht bewusst sein. Und es ist manchmal, oder ich hoffe, es ist wichtiger für die Opfer, die Hinterbliebenen, zu wissen, der Täter, er ist sich seiner Schuld bewusst. Er hat Jesus kennengelernt und Jesus hat mit seinem Licht ihm seine Schuld offenbart und er ist da zusammengebrochen. Beschreibe ich gerade deine Bekehrung? War das der Moment, wo wir zusammengebrochen sind vor dieser Erkenntnis unserer Schuld und gesagt haben, Herr, vergib mir meine Schuld. Diese Erkenntnis kann dir keine Psychologie geben. Diese Erkenntnis gibt dir nur Christus selbst. Und daher brauchen wir dieses Verständnis vom Evangelium nicht als billige Gnade, ja, er beschenkt einfach mit Vergebung, sondern diese Erkenntnis darüber, dass das uns auf die Knie bringt. Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Hier kommt dieser schwer zu verstehende Vers. Und trotzdem, lass uns mal versuchen, den zu begreifen. Da ist Jesus, stellt euch dieses Bild mal vor, er kommt zum Flughafen und möchte den nächsten Flieger nehmen in den Himmel, zum Vater. Er hat einen Koffer dabei und im Koffer sind wir drin. Und der Koffer muss durchleuchtet werden und alles, was da drin Sünde ist, muss raus, sonst kann der Koffer nicht mit in den Himmel. Also muss jeder, der da drin ist, sündlos sein. In der Theorie sind wir alle eins, oder? Das ist die Voraussetzung, sonst können wir ja nicht Kinder Gottes sein, denn der Vater ist heilig und wir müssen auch heilig sein. Jesus sagt selber, wie der Vater vollkommen ist, so seid auch ihr vollkommen. Aber jeder von uns weiß, und Johannes hat das ja selber am Anfang seines Briefes gesagt, in Kapitel 1, 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns. Nun, wie verstehen wir das? Dann nehmen wir den Professor Paulus mit rein jetzt hier und öffnen seinen Römerbrief, Kapitel 7, Vers 17 und 20. Denn da sagt Paulus, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Wow. Nochmal in Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Was passiert hier? Paulus ist Christ und geht ganz selbstverständlich davon aus, dass in ihm die Sünde wohnt. Aber er identifiziert sich nicht mehr mit der Sünde. Das ist so wie mit einem Herpesvirus. Wenn jetzt Paulus Bläschen am Mund hätte und auf diese Bläschen angesprochen werden würde, würde er sagen, das war ich nicht durch Kratzen oder zu viel Zähneputzen oder was auch immer, sondern das war der Virus, der in mir ist. Und wenn ich in den Himmel komme, ist der Virus weg, aber ich bekenne heute, dass ich diesen habe. Und die Auswirkungen sind jetzt hier die Bläschen und die werden bald weggehen und dann werden die wieder kommen und ich werde das nicht los, solange ich hier auf der Erde bin. Und daher sagt Johannes in Vers 7, Kinder, niemand verführe euch. Hier gibt es nämlich zwei große Irrlehren, auch in christlichen Kreisen, die ich dann auch vorstellen möchte, damit wir die Mitte finden. Einmal wieder links die Ansicht, naja, als Kind Gottes bin ich sündlos, ich bin praktisch Jesus, ich schwebe über diese Erde, ich bin ein Heiliger. Naja, das macht einen überheblich, stolz, was die Ursünde ist. Und dann bin ich diese doch nicht losgeworden. Auf der anderen Seite, das andere Extrem rechts, ich bin Sünder, deshalb ist Gott nicht zufrieden mit mir. Ja, ich bemühe mich, weniger zu sündigen, damit ich Gott mehr gefallen kann. Ja, diese zwei Extreme. Einmal, ich bin Heiliger, ja, so werden wir auch von Paulus im Epheserbrief genannt. Und der andere sagt, ich bin Sünder, was auch richtig ist. Aber die Mitte ist das, wie Paulus und Johannes das ganz schön trennen. Der wiedergeborene Mensch und der Herpesvirus, also die Sünde, sind irgendwie zusammen in uns und bleiben bis zum Tod da. Ja, aber woran erkennt man jetzt, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht? An der Frucht. Er tut die Gerechtigkeit. Das ist das dritte Erkennungsmerkmal eines Christen. Er tut die Gerechtigkeit. Und jetzt denk mal nicht an das menschliche Verständnis von Gerechtigkeit. Es ist jetzt nicht das, was Johannes meint, wenn ich Bonbons habe und die auf meine drei Jungs verteilen möchte und sage, okay, es ist gerecht, wenn jeder fünf bekommt. Dann, der eine ist ja älter als der andere, also muss ich vielleicht nach dem Alter gehen. 6, 4, 3 Bonbons. Aber die Monate muss ich doch auch berücksichtigen und prozentual muss ich dann die Gummibärchen ein bisschen durchschneiden, dass jeder exakt genau das bekommt, wie alt er ist. Oder ich gehe nach der Tat, also nach dem Gehorsam. Wer sein Zimmer aufgeräumt hat, kriegt alle 10, wer nicht, 0. Der halb aufgeräumt hat, 5. Das meint Johannes nicht. Es ist nicht dieses Gerechtigkeitsverständnis, sondern das, was Paulus selbst sagt, die Gerechtigkeit Gottes wird geoffenbart aus Glauben. Zu glauben, das ist jetzt schwer und man müsste das länger erklären, aber jedes Mal, wenn ein Kind Gottes im Vertrauen Schritte geht, es nicht für selbstverständlich erachtet, dass Gott den Atem schenkt, sondern im Vertrauen auf Gott atmet und sagt, Herr, wenn du den Sauerstoffhahn heute zudrehst, falle ich jetzt hier tot um. Ich atme nur, weil du mir das schenkst. Jedes Mal, wenn ein Christ im Vertrauen in eine Aufgabe, in eine Herausforderung geht, ist das Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Denn alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und so wird ein Christ dadurch offenbar, dass er im Vertrauen einen Schritt nach dem anderen geht. Viertens nochmal der Punkt, den Johannes in Vers 9 aufgreift, Erkennungsmerkmal eines Christen Nummer 4, er tut nicht Sünde. Also er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und ich glaube, Johannes sagt es deswegen mit einer vollen Überzeugung, weil er sich genauso wie Paulus nicht mit der Sünde identifiziert. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Wenn es konkret wird, also nehmen wir mal an, ja, wir haben gesündigt, ich nehme mal eine ganz leichte Sünde, die gestern Abend geschehen ist, wir hatten dann noch ein Nudelgericht vom Nachbar, der hat die gebracht, wir waren mit meiner Männerzellgruppe zusammen und Konstantin hat dieses leckere Nudelgericht gebracht, ich habe das nochmal verteilt, am Ende blieb viel übrig und ich habe gegessen und ich habe nicht aufgehört zu essen. Es war so lecker und ich wusste, wenn ich jetzt noch einen Teller nehme, dann kann ich nachts schlecht schlafen, ist so gewesen, ich habe nachts schlecht geschlafen, weil ich zu viel gegessen habe. Ich merkte, da ist irgendwie eine Gier in mir, die habe ich nicht unter Kontrolle. Ja? Und dann esse ich und höre nicht auf. Aber dann sage ich, Herr, ich werde das auch nicht los. Ich gebe mich dir hin und vielleicht kriegst du mein Leib unter Kontrolle, dass ich nicht so fressgierig bin. Betrifft die wenigsten, deswegen rede ich darüber. Aber ich glaube, für ihn ist es ganz klar, nein, ich bin ein Kind Gottes, ein wiedergeborenes Kind Gottes, sündigt nicht, hat aber diesen Virus in sich und solange wir hier auf dieser Erde sind, sündigen wir mehr, als wir glauben. Und bevor wir schließen, da gibt es einen Satz, den ich in meine Bibel geschrieben habe. Vor 15 Jahren in meinem Studium, da sagte der Professor Beck, zu uns oder hat uns diesen Satz mitgegeben. Da steht, du bist sündiger, als du es jemals geglaubt hast und geliebter, als du es dir jemals erhofft hast. Du bist sündiger, als du es dir jemals geglaubt hast und derjenige, der immer wieder in die Begegnung mit Jesus kommt, merkt, da ist noch so viel Widerwärtiges und Abartiges in meinem Leben. Diese Gedanken, die ich habe, wow. Aber geliebter, als ich mir es jemals vorstellen könnte. Und das ist unsere Identität. Natürlich kann die Welt das nicht verstehen, wenn wir selbst uns schwer tun, das zu begreifen. Ich schließe Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seine Brüder liebt, und da habe ich den letzten Punkt, das letzte Erkennungsmerkmal eines Gotteskindes entdeckt, also die Geschwisterliebe, ja, die dann auch da sein muss. Ich als Evangelist neigt man dazu, die Weltmenschen mehr zu lieben als die Brüder und Schwestern. Aber wenn ich meine Leute in unserer Gemeinde, die schon wiedergeboren ist, nicht liebe, kann ich nicht erwarten, dass nur einer zu uns in die Gemeinde kommt. Denn an der Liebe untereinander werden die Menschen, so wie Rebecca, unsere Nachbarin, das bezeugt hat, erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und wir können sofort mit der Gemeindegründungsarbeit aufhören, wenn wir nicht diese Agape, diese bedingungslose Liebe zueinander, zu den Geschwistern haben. Und da ist meine letzte Frage an dich hier. Freust du dich auf deine Brüder und Schwestern? Denn das ist ein Wesensmerkmal, ein Erkennungsmerkmal eines Christen. Ich fasse zusammen und möchte dann beten. Die 5 Erkennungsmerkmale eines Christen. Erstens, die Welt erkennt ihn nicht. Zweitens, er reinigt sich. Drittens, er tut die Gerechtigkeit, also lebt im Vertrauen. Er tut nicht Sünde und identifiziert sich nicht mit der Sünde. Er liebt seine Glaubensgeschwister. Amen. Ich möchte beten und wenn es möglich ist, lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, und hier an dieser Stelle kann keiner mit dem Finger auf den anderen zeigen. Herr, niemand kann beurteilen, ob der Mensch, der jetzt links oder rechts neben einem sitzt oder steht, ein Kind Gottes ist. Hier schauen wir alle auf uns selbst und fragen uns, ob wir eins geworden sind mit der Welt, ob wir uns reinigen, ob wir uns mit der Sünde abgefunden haben. Herr, ob wir die anderen Brüder und Schwestern lieben. Und da bitte ich dich um deinen Heiligen Geist, dass du Erkenntnis schenkst und dass so mancher heute seine Knie beugt, weil er seine Schuld erkannt hat. Diese größte Schuld, dieses Misstrauen dir gegenüber, der Unglaube. Und dass so mancher heute gläubig wird und dein Kind wird. Herr, wir bitten dich, dass du es schenkst. Und wir, die wir dann mit dir unterwegs sind, lass uns wie Johannes dann auch im Alter sagen können, ja, wir sind Kinder Gottes und ja, wir reinigen uns ständig, weil die Sünde sind wir immer noch nicht los. Aber dass wir dann auch ja, dieses Selbstverständnis haben, tatsächlich deine Kinder zu sein, ohne Zweifel und dir entgegengehen. Darum bete ich dich in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz.